Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Sie ist uneins, sie ist zerschritten und es gibt immer wieder die ein oder andere böse Überraschung. Das sind nur wenige Schlagworte, die in den vergangenen Tagen in den Medien verwendet wurden. Und zwar immer dann, wenn es um die Europäische Union geht oder im erweiterten Sinne um Europa. Und dann gibt es immer wieder diesen beliebten Satz, aber bei Journalistinnen ehrlich gesagt verpönten Satz, Europa am Scheideweg. Das ist bei uns verboten eigentlich, sowas zu sagen und zu schreiben. Tatsächlich gibt es etliche Herausforderungen innerhalb der Europäischen Union, innerhalb von Europa. Es herrscht Krieg mitten in Europa, seit 2022 nochmal verstärkt. Rechtsextreme sind im Parlament und es herrscht immer wieder Verzweiflung und nahezu sowas wie Ratlosigkeit an der Spitze der einzelnen Gremien. Ist also dieses Projekt Europäische Union gescheitert? Oder anders gesagt, so ein liebgewordenes Konstrukt, von dem wir alle auch profitiert haben seit Jahrzehnten, geht diese große Liebe etwa zu Ende?
Und darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen zur Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Heute als Sonderfolge vom Taz Lab. Wir moderieren heute zu zweit, meine Kollegin Tanja Tricarico und ich. Und ich würde jetzt einmal unsere Gäste vorstellen. Wir sitzen hier nämlich nicht alleine, sondern fast wie bei so einer Pressekonferenz mit ganz vielen Leuten. Und zwar sitzt direkt neben mir Erik Bonse. Erik Bonse berichtet aus Brüssel für die Taz über die Europäische Union. Daneben sitzt Florian Bayer aus Österreich, reist auch manchmal für uns nach Ungarn und hat alles, was dort in der Ecke passiert, im Blick. Und Anne Diekhoff aus Schweden angereist, unsere Nordeuropa-Korrespondentin. Hallo und herzlich willkommen.
Dankeschön.
So, wir sind ja nicht mehr hier die Furchtesten. Das Taz-Lab geht ja schon ein paar Stunden. Deshalb dachten wir fangen heute ganz lustig an. Haltet euch alle fest. Die folgende Frage, ganz schnell, was euch als erstes in den Kopf kommt. Wenn ich an die Europäische Union denke, denke ich an welches Tier, Erik?
Frosch vielleicht.
Magst du einmal?
Ja, der Frosch springt. Der hopst und dann hält er wieder ganz lange still. Das ist so ein bisschen wie bei der Europäischen Union in Brüssel.
Okay, Florian?
Ich denke an den Elch Emil. Der kam aus Polen über Tschechien nach Österreich. Ich glaube, dort ist er immer noch und streift herum. Weil es eben offene Grenzen gibt in der EU, können wir auch problemlos in diese Länder reisen.
Schlau, ja.
Ja, jetzt hast du schon Elch gesagt. Jetzt kann ich nicht mehr Elch sagen. Nee, also zum Glück hatte ich in meiner Sorge einmal vorher gefragt, was wird die Eröffnungsfrage sein? Und habe da schon gesagt, was um Gottes Willen Tiervergleiche? Kann ich nicht. Und als du aber gerade beschrieben hast, was so schwierig ist in der Europäischen Union und unberechenbar und schlecht gelaunt. Und irgendwie habe ich plötzlich an eine Katze gedacht, unberechenbar macht, was sie will. Ja, aber ne, wie gesagt, Tiervergleiche kann ich nicht.
Finde ich aber eigentlich ganz gut mit der Katze.
Stichwort mach, was ich will oder beziehungsweise Unberechenbarkeit. Florian, wir steigen mal mit dir ein in den etwas ernsteren Teil nach dem soften Einstieg. Mit Spannung wurde ja geblickt auf die Wahl in Ungarn. Und du warst für uns vor Ort in Budapest, hast vorab berichtet und dann auch natürlich den Wahlhergang berichtet. Was kannst du denn uns über die Stimmung erzählen? Wie ging es dir da vor Ort?
Ich war tagsüber auch schon unterwegs in Budapest und da war die Stimmung sehr angespannt, würde ich sagen. Es war keineswegs klar, dass Peter Modja so eindeutig gewinnen würde später. Und diese Anspannung blieb dann auch, als die ersten Hochrechnungen kamen. Man konnte das nicht so recht glauben. Ist es denn wirklich so eindeutig, der Sieg der Opposition? Kurz nach neun kam dann sehr überraschend früh, nämlich vor allem das Eingeständnis von Orban. Ja, er gratuliert Peter Modja zum Sieg. Er hat eine sehr eindeutige Zweidrittelmehrheit gewonnen, 141 Wahlkreise. Und die Stimmung war schon sehr besonders. Die Leute waren total ausgelassen danach, haben gefeiert in Budapest. Da gab es geköpfte Sektflaschen, die Leute haben getanzt, es gab Hubkonzerte. Es war eigentlich, als hätten sie eine WM gewonnen oder so in die Richtung. Also schon ein sehr besonderer Abend, eine besondere Nacht.
Den Eindruck hatte man ja auch, wenn man so die Reaktionen dann aus der EU noch am Abend beziehungsweise natürlich am nächsten Tag noch viel verstärkter, aber dass da ein Stoßseufzer durch die Mitgliedstaaten ging. Hast du das vor Ort auch so miterlebt, also die Reaktionen von außen?
Auf jeden Fall. Man muss schon dazu sagen, Budapest ist seit jeher relativ liberal, eine Oppositionsstadt, auch von einem grünen Bürgermeister geführt. Aber es gab da schon einfach wirklich eine ganz große Erleichterung, gerade bei den jungen Leuten, die jetzt wirklich gemerkt haben, ja, es gibt eine andere Möglichkeit. Es muss nicht immer auf Orban rauslaufen, sondern es gibt einen Wechsel. Und Ungarn ist nach wie vor eine Demokratie.
Erik, du saßt auf der anderen Seite in Brüssel. Wie hat dort die Leute reagiert?
Also es gab keine Freudentänze in Brüssel. Es hat auch keine Champagnerflaschen gegeben, die
Schade.
Geköpft wurden. Keine Korken haben geknallt. Das Einzige, was passiert ist, es gab eine kleine Explosion auf Twitter von Frau von der Leyen, der Kommissionspräsidentin. Die hat innerhalb kürzester Zeit, Rekordzeit möchte ich fast sagen, noch am Wahlabend dem Wahlsieger gratuliert und ihrer Freude Ausdruck gegeben, dass der Quertreiber Orban endlich weg ist. Und die Erleichterung ist auch heute noch spürbar. Wir hatten ja gerade EU-Gipfel auf Zypern oder in Zypern. Und da sagte der polnische Regierungschef Tusk, endlich mal einen Gipfel, ohne dass Russland im Raum sitzt. Er hat allerdings nicht dazu gesagt, schönes Bon mot, aber er hat nicht dazu gesagt, wie oft Donald Trump und Amerika im Raum sitzt. Leider viel zu oft und leider so, dass der Name, also die Europäische Union ist leider so vorsichtig geworden, dass sie es nicht mehr wagt, den Namen Trump überhaupt noch zu erwähnen, obwohl ja über den Irankrieg diskutiert wurde. Also immer noch eine ambivalente Situation, aber Erleichterung über den Abgang von Orban.
Und wenn wir noch mal einmal kurz Orban bleiben, er hat uns ja gezeigt, dass die EU gar nicht so handlungsfähig ist in manchen Punkten, wie sie gerne sein würde, wenn er Sachen blockiert hat. Was glaubst du jetzt, wo er weg wird, wird es trotzdem sozusagen einen Anstoß geben, sich nochmal darüber Gedanken zu machen, ob das mit dem Einstimmigkeitsprinzip so sinnvoll ist?
Ja, das ist ja schon im Gange. Also das hat Frau von der Leyen ebenfalls angesprochen. Der Außenminister Wadefuhl hat eine Initiative gestartet, dass man also das QMV einführen sollte, also Qualified Majority Voting, heißt das im Jargon, also dass die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit. Das bedeutet, dass also ein einziges Land kein Veto mehr hat. Das Problem ist, das kann man zwar machen, aber dafür braucht es Einstimmigkeit. Man kann sozusagen eben das Veto nur einstimmig abschaffen und das ist sehr unwahrscheinlich, weil selbst wenn Orban weg ist, dann ist dann noch der Herr Fico, aber da ist auch der Bart de Wever und viele andere kleine EU-Länder, die an ihrem Veto festhalten wollen. Das heißt, die Diskussion läuft, aber ich gebe dem relativ wenig Chancen. Und wir haben auch schon einen Präzedenzfall erlebt im Außenministerrat in der vergangenen Woche. Da stand das Thema Sanktionen gegen Israel, wegen Gaza, wegen Libanon, wegen des Irankriegs auf dem Programm. Orban war nicht dabei und trotzdem gab es keine qualifizierte Mehrheit für eine wie auch immer geartete Form der Sanktionen, weil nämlich sich hinter Orban viele versteckt haben, unter anderem der Herr Wadefuhl, der deutsche Außenminister. Deutschland ist auch dagegen. Also obwohl eine relativ klare Mehrheit der EU-Staaten, angeführt von Spanien, sich mittlerweile dafür ausspricht, das Assoziierungsabkommen mit Israel auszusetzen, blockiert jetzt Deutschland. Das heißt im Klartext, also Orban war nicht der einzige Bösewicht. Es gibt auch andere Länder, die blockieren. In dieser Israel-Frage gehört Deutschland dazu.
Wollen wir vielleicht einmal noch mal ganz kurz, das würde mich interessieren, bei Zypern und dem Gipfel bleiben. Was glaubst du, woran liegt es, dass die Leute gar nicht mehr klar benennen wollen oder gar nicht mehr klar über Trump reden wollen?
Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen. Also man wagt es nicht, den Namen Trump zu erwähnen. Man wagt es auch nicht, den Namen Netanyahu zu erwähnen. Und man wagt es noch nicht einmal zu sagen, dass es um einen Irankrieg geht. Wenn man sich die Gipfelerklärungen durchliest, und das geht seit Beginn dieses Krieges, ist immer nur von einer Situation im Nahen Osten die Rede. Oder vielleicht maximal von einem Konflikt im Nahen Osten. Der Bösewicht ist aus europäischer Sicht, jedenfalls aus Mehrheitssicht, allein der Iran. Und man möchte Herrn Trump halt nicht namentlich nennen, weil man dann möglicherweise sich mit ihm anlegen würde. Man muss eins dazu sagen, die Europäer haben ja immerhin schon erklärt, das ist immerhin schon ein gewisser Schritt für sie gewesen, dass das nicht unser Krieg ist und haben damit auch Ärger aus dem Weißen Haus auf sich gezogen. Und das will man jetzt nicht noch verstärken, offenbar. Aber in letzter Konsequenz will man es sich mit Trump nicht verscherzen, weil man meint, man bräuchte ihn noch für die Ukraine und für Russland. Und immer noch die Hoffnung hegt, also man könne da auf die amerikanische Hilfe zählen, was wahrscheinlich eine Illusion ist, aber diese Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Und da lässt man dem Trump so einiges durchgehen. Zum großen Leidwesen vieler Menschen in Europa, glaube ich. Das ist übrigens meiner Meinung nach auch eine der großen verpassten Chancen im Moment. Ich glaube, im Moment gibt es ein europäisches Bewusstsein, was sich bildet, auch eine Hoffnung und eine Erwartung an die EU, da was zu tun. Und die wird von dieser EU-Führung in keinster Weise erfüllt, sondern schwer enttäuscht. Gegen Trump sind fast alle. Der Einzige, der es ausspricht, das habe ich ja auch in einem Taz-Kommentar mal geschrieben, ist eigentlich Sanchez, der spanische Ministerpräsident. Der ist der Einzige. Und das ist, zeigt auch wiederum das Paradox. Es gibt ein einziges Land jetzt im Moment in der EU, das tatsächlich sagt, dieser US-Krieg im Iran ist völkerrechtswidrig und da werden Kriegsverbrechen begangen. Ein einziges Land. Und wir sagen, ein einziges Land darf nicht blockieren. Das Ganze ist paradox. Also sozusagen, große Mehrheit wagt es nicht, eine vernünftige Außenpolitik zu machen. Und das hat dann nichts mit Orbán zu tun.
Spannend.
Erik, ich glaube, über die weiteren Themen, die auch in der Europäischen Union ja eigentlich besprochen und diskutiert werden müssen und auch sehr hart und schmerzvoll diskutiert, da reden wir nachher nochmal drüber, aber auch so ein bisschen vergessene Themen, was du angesprochen hast. Und Florian wird sicherlich auch noch was rein noch dazu beisteuern können. Ich will jetzt mal Anne Diekhoff aus Schweden mit reinholen in unsere Diskussion. In Schweden ist eigentlich das Hauptthema, wenn ich so ein bisschen im Vorfeld die Medien gescannt habe, es wird sehr viel über Migration diskutiert, es wird sehr viel über das Thema Geflüchtete diskutiert und über Kriminalität und Gewalt. Und es wird ja auch im Herbst, glaube ich, im September habt ihr Wahlen. Ja. Wie kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, wie wird das dann überhaupt diskutiert und wie wird von Schweden aus auf die Europäische Union geblickt?
Also ja, genau, diese Themen, die du erwähnt hast, sind sehr dominant in Schweden gerade, wobei im Moment weniger Gewalt und, sagen wir, Bandenkriminalität, mit dem viel von der Migrationspolitik der Regierung ja begründet wird. Eigentlich ist die große Aufregung im Moment sind schon so die Folgen der Politik, die eigentlich dazu beitragen sollten, dass die Bandenkriminalität zurückgeht und alles wieder ordentlich ist in Schweden. Aber die Regierung, die ja besteht aus der Koalition, also moderate Christdemokraten, Liberale, die aber zu wenig Stimmen haben, um regieren zu können. Wir brauchen dafür also die Schwedendemokraten von ganz rechts und deren Zusammenarbeit, die sind nicht nur Mehrheitsbeschaffer im Parlament, sondern die haben wirklich richtig mitgestaltet, was die Politik angeht. Und das führt jetzt dazu, jetzt sieht man so die Konsequenzen, dass wahnsinnig viele Menschen abgeschoben werden gerade, bei denen man nicht versteht, was das gegen Kriminalität helfen soll. Also zuletzt waren es ja vor allem die teenage Ausweisung war das große Thema, dass junge Leute, die zur Schule gehen in Schweden, 18 Jahre alt werden und dann kriegen sie einen Ausweisungsbescheid, weil sie ab 18 als erwachsen gelten. Und Erwachsene, um in Schweden sein zu dürfen, brauchen eine Arbeitsgenehmigung und dafür müssen sie unheimlich viel Geld verdienen. Es macht keinen Sinn, aber die Regierung bleibt stoisch bei ihrem großen Konzept Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik. Trotz ganz viel Kritik auch von den Experten, oder die haben ja kein Verfassungsgericht, aber von diesem Gesetzgebungsrat, die fahren einfach stur diesen Weg. So, und da ist Europa vor allem ein Thema, weil die immer sagen, wir wollen das so haben, dass der EU Minimalkonsens an wie viel Flüchtlinge man aufnehmen muss. Da wollen die hin. Also bitte nur höchstens das. Und insofern ist da EU das Thema und das andere ist, dass die Schwedendemokraten immerhin durch, die ja eigentlich gerne auch ausgestiegen wären direkt aus der EU, durch die veränderte Lage durch Trump, das ist nämlich da die Wirkung von ihm, jetzt doch sagen, nee, okay, dann brauchen wir jetzt die EU doch. Also da hatte das eben diesen Effekt, dass das jetzt nicht mehr so akut für die ist, die EU zu verlassen.
Bleiben wir doch noch mal einen Moment bei den Schwedendemokraten. Wenn man die Prognosen oder die Vorhersagen richtig deutet, dann wird ja denen ein enorm hoher Erfolg zugesprochen bei den nächsten Wahlen oder zumindest doch sehr, sehr viele Stimmen. Wird das diskutiert? Ist das ein Problem, dieser Rechtsruck? Oder wird das eher angenommen zu sagen, okay, wir haben jetzt nun mal diese Lage, diese internationale, wir haben die Lage hier bei uns national im Land und wir brauchen diese Partei?
Nee, also es ist jetzt auch nicht so, dass die... Also erstens ist es schon sehr normal einfach, dass die normalisiert sozusagen schon lange durch alle gefallenen Brandmauern und überschrittenen einstigen roten Linien seit der letzten Wahl, seit die jetzige Regierung gesagt hat, gut, wir nehmen gerne doch eure Unterstützung an. Die sind aber jetzt auch nicht, die Zustimmung für, oder deren Stimmenanteil ist nicht enorm gewachsen. Die sind irgendwo bei über 20%, aber auch schon länger und auch in so einem Größenverhältnis wie in anderen europäischen Ländern. Was aber jetzt interessant wird und sehr viel diskutiert wird, ist, dass, also die Christdemokraten haben schon gesagt, ja, okay, beim nächsten Mal, also wir machen keine roten Linien mehr, weder nach links noch rechts. Dann vor ein paar Wochen bis Monaten plötzlich die sehr kleine liberale Partei, die eigentlich unter der Grenze ist, überhaupt nächstes Mal wieder ins Parlament zu kommen, entdeckte ihre Liebe zu den Schwedendemokraten und meinte, die sind jetzt doch keine Rassisten mehr und man könnte doch jetzt mit ihnen gut reden, hätte sich herausgestellt. Also von uns aus dürften die doch auch Ministerposten haben, was ja das Ziel ist für die Schwedendemokraten. Und dann hat auch noch Ulf Kristersson, Ministerpräsident von den Moderaten, gesagt, Ja gut, okay, stimmt, die dürfen jetzt doch beim nächsten Mal mitmachen. So, also es ist jetzt, er hat seine Karten schon aus der Hand gegeben, er hat schon keine Verhandlungsmasse da mehr, sondern hat schon Monate vor der Wahl gesagt, ich bin jetzt auch dabei. Und das heißt, jetzt ist die große Entscheidung, was macht die linke Parteienspektrumseite? Die Sozialdemokraten sind weiterhin die größte Partei da mit der Zustimmung, die sind über 30%. Aber die Linken können, die linken Parteien, Mitte, Links, haben keine gemeinsame Erklärung, was sie machen wollen und wie sie, also das ist unklar, wie die darauf reagieren wollen. Genau, aber es ist also ganz klar jetzt in Schweden, das ist eine sogenannte Schicksalswahl, wo es darum geht, kommen jetzt die Schwedendemokraten wirklich an diese Ministerposten? Werden die jetzt Migrationsminister und wird Jimmie Åkesson, der Chef von denen, am Ende noch Ministerpräsident? Also da, das ist schon richtig eskaliert jetzt mit der Spannung und der Entscheidung, wohin Schweden geht.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Anne, sind auf jeden Fall nationale Interessen stehen in jedem Fall im Vordergrund.
Ja, also die Debatte geht darum, wie geht's in Schweden weiter? Was ist Schwedens Zukunft? Und viele sagen, wir erkennen unser Schweden nicht wieder. Viele, also ich war auf Demonstrationen gegen diese Ausweisung von Teenagern, wo viele Leute gesagt haben, sie schämen sich für Schweden, wie es jetzt ist. Und die wollen das absolut verhindern, dass die Schwedendemokraten an die Regierung kommen. Also das ist die größere Sorge im Moment.
Florian, ich würde gerne dich auch noch mal mit reinholen. Diese nationalen Interessen, das ist ja in den einzelnen Staaten total interessant, manchmal stärker intensiv, manchmal weniger intensiv, je nachdem, wer dann auch in der Macht ist und an der Regierung ist. Was denkst du, was befürchtest du, ja, oder was treibt dich um, wenn du jetzt an die neue Regierung in Ungarn denkst? Wird das auch nationale Interessen, werden da auch diese Interessen im Vordergrund widerstehen? Oder gibt es eine Annäherung, eine Öffnung?
Ich denke schon, dass nationale Interessen weiterhin im Vordergrund stehen werden. Peter Modja ist Nationalist, er ist genauso konservativ wie Orban in vielen Dingen. Beim Thema Migration zum Beispiel will er eigentlich nichts anders machen als Orban. Und auch beim Thema Ukraine und Russland ist noch offen, wie anders seine Linie wirklich sein wird. Zwar wurde jetzt diese Blockade gelockert, also Orban hat es noch selbst gemacht quasi als letzte oder eine der letzten Amtshandlungen der scheidenden Regierung. Aber Peter Modja hat ganz klar gesagt, dieser 90 Milliarden Kredit für die Ukraine, der wird freigegeben. Das war schon eine klare Ansage von ihm, aber gleichzeitig zahlt Ungarn nicht mit, genauso wie die Tschechen und die Slowaken. Die haben sich das ausverhandelt, dass sie eben nicht selbst haften müssen für diesen Kredit. Und Peter Modja hat schon gesagt, dass er eine pragmatische Beziehung zu Russland anstrebt. Es wird weiterhin Energielieferungen geben aus Russland, zumindest bis 2035, weil dann möchten sie schon weg sein von russischem Gas und Öl. Aber bis dahin wird er nicht der glühende Europäer sein, für den vielleicht manche jetzt halten.
Phyllis, auch nochmal, Erik, aus deiner Perspektive, diese nochmal Nationalinteressen, je nachdem, wie sie auch gestaltet sind, die sind ja sehr unterschiedlich, aber trotzdem führt es uns einmal zu dem gleichen Punkt hinaus. Das ist doch ein Riesenproblem für dieses Konstrukt Europäische Union.
Ja, wenn die nationalen Interessen rabiat vertreten werden, wie Orban das gemacht hat, dann ist das ein Riesenproblem. Wenn sie weniger rabiat vertreten werden, ist es durchaus kompatibel. Ich meine, die Europäische Union ist ja ein Projekt, was eigentlich erstmal als Staatenbund entstanden ist, was vielleicht mal zu einem Bundesstaat werden könnte oder sogar zu einer Föderation, das steht in den Sternen. Aber ursprünglich war das nationale Interesse, stand es schon erstmal war es sozusagen der Ausgangspunkt, von dem aus man dann Konsens gesucht hat, also Übereinstimmung. So hat es ja angefangen, ne? Das war auch durchaus machbar, solange man im relativ kleinen Rahmen war. Ich sag mal 15, also als ich nach Brüssel kam 2004, da waren wir noch 15 Länder, da ging das ganz gut. Und da hatte man auch noch einen Motor, so hieß das damals, der deutsch-französische Motor, der ganz gut lief. Das fehlt aber heute. Jetzt sind wir 27 und alle starren nur noch auf ihre nationalen Interessen. Und da wird es dann natürlich schwierig. Ich wollte aber noch mal eine Bemerkung zu Ungarn machen. Wie gesagt, große Erleichterung auch in Brüssel, dass Orban weg ist. Aber was überhaupt nicht diskutiert wird, Orban hinterlässt ja auch ein bitteres Erbe. Also er hinterlässt natürlich monatelange Streitigkeiten. Das ist klar, das ist in aller Munde und im Bewusstsein der Politik. Er hinterlässt aber auch das Erbe der knallharten Migrations- und Asylpolitik. Das, was er 2015 angefangen hat und was damals zum Knall mit der EU führte, zunächst mal, das war das erste große Streitthema, das ist jetzt sozusagen die offizielle EU-Linie. Wir haben jetzt eine sehr harte Asyl- und Migrationspolitik, die sogar mit Stimmen der Rechten, mit Stimmen von Orbáns Fidesz, noch vor ein paar Wochen im Europaparlament dazu geführt hat, dass Abschiebelager außerhalb der EU eingeführt werden. war früher undenkbar. Und das wird von niemandem mehr in Frage gestellt. Das wird vom Bundesinnenminister Dobrindt sogar befürwortet und begrüßt. Also wir haben eine 180-Grad-Wende der deutschen Migrations- und Asylpolitik. Und wir sind ungefähr 95% da, wo Orban immer hin wollte. Und das ist dann doch schon bitter.
Vielleicht klang ich vorher eine Spur negativ, als ich sein wollte. Ich glaube, die Signalwirkung von diesem Sieg kann man gar nicht überbewerten. Peter Modja hat ein sehr anderes Verhältnis zu Europa. Orban hat wirklich blockiert nach Kräften, hat sabotiert, war destruktiv. Und Peter Modja positioniert sich zumindest klar Richtung Brüssel wieder. Das gab es lange nicht in Ungarn. Und er hat auch wirklich die Zweidrittelmehrheit im Rücken, mit der er nicht nur parlamentarisch viel ändern kann, sondern auch wirklich mit dem Mehrheitswillen der Bevölkerung legitimiert ist, auch tiefgreifende Reformen zu machen, die jetzt notwendig sind. Von den ungarischen Medien bis hin zur Justiz, die quasi... ja, ein verlängerter Arm der Fidesz war in den letzten Jahren von Orbans Partei, kündigt er zumindest an, alles zu ändern und umzubauen Richtung liberaler Demokratie wieder. Aber ob es auch so funktioniert, ist wieder eine andere Frage, weil man auch in Polen gesehen hat zum Beispiel, dass es gar nicht leicht ist, wirklich so einen illiberalen Umbau des Staates einfach rückgängig zu machen. Beim Thema Medien ist es zum Beispiel ganz schwierig, weil einfach viele Medienhäuser aufgekauft wurden von Orbans Freunden. Und die kritischen Journalisten, die es einst dort gab, die sind jetzt entweder weg oder sind auf Linie. Manche sind geblieben damals auch. Und es ist ganz schwer, dann aus denen wieder quasi normal funktionierende, unabhängige Medien zu machen, die dann auch nicht im Sinne Modjas schreiben, sondern einfach wirklich unabhängig und kritisch berichten. Und es sind wirklich ganz schwere Aufgaben, vor denen Modja jetzt steht. Und die Erwartungen sind auch sehr hoch. Er hat wirklich viel versprochen. Er will auch die Korruption beenden, die es gab, die wirklich am Schluss absurd groß war und den Leuten auch einfach zu viel wurde. Das war ein wesentlicher Grund, warum Modja dann so stark gewonnen hat. Einfach weil er glaubhaft angekündigt hat, er will damit aufräumen. Aber ob er das auch schafft, ist noch völlig offen.
Und am Ende des Horizonts wartet ja dann auch ein großer Topf mit Geld aus der EU, wenn er das schafft, wenn er die Reform umsetzt, richtig?
Genau, es geht um 18 Milliarden ungefähr, die derzeit eingefroren sind, weil Ungarn gegen diverse EU-Gesetzesmaterien verstößt, bei der Rechtsstaatlichkeit, auch bei der Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts und bei anderen Themen mehr. Auch beim Thema LGBT übrigens, was bei Orban ja ein ganz großes Thema wurde, die LGBT-Community war ein Feindbild. Es wird auch spannend sein zu beobachten, wie sich Modja dazu positioniert, weil bis jetzt ließ er das Thema quasi völlig beiseite. Er hat nicht darüber gesprochen, auch um Konservative eben anzusprechen. Da kommen einige große Baustellen auf ihn zu.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Jetzt sprechen wir heute über den Zustand der EU, ob es noch eine große Liebe ist oder auch nicht. Wir haben jetzt gerade schon über die Migration gesprochen. Ein großes Thema, was ja auch gerade schon anklang, ist ja der Krieg in der Ukraine. Erik, da würde mich gerne einmal interessieren, wie du jetzt gerade so die aktuellen, also Diskussionen wahrnimmst, auch in der Kommission zum Beispiel. Was ist denn da gerade so der Stand?
Naja, wir haben jetzt einen neuen Stand, der ist von Präsident Zelensky als historisch bezeichnet worden, wahrscheinlich auch zu Recht. Zum allerersten Mal in der EU-Geschichte wird also ein Drittstaat, der nicht Mitglied der Union ist und der noch dazu im Kriegszustand ist, mit dem größten Land in Europa, das auch über Europa hinausgeht, also mit Russland, wird es 90 Milliarden bekommen. Das ist schon ein ganz schöner Batzen. Und dieser Batzen wird durch Schulden finanziert. Das heißt, die Europäische Union verschuldet sich jetzt für ein Drittland. Warum verschuldet sie sich? Weil sie das Geld selber nicht mehr hat. Das muss man auch ganz klar schon mal herausarbeiten, finde ich. Wir befinden uns hier in einer, gerade im Moment, unter anderem wegen des Irankriegs, in einer ganz ernsten Wirtschafts- und Energiekrise. Die nationalen Budgets sind überall leer. Die Kassen sind leer. Und wir verschulden uns für die Ukraine und sagen dann, das Land kann damit 2 Jahre weiter seinen Verteidigungskrieg gegen Russland führen. Soweit so gut. Nur, was passiert eigentlich danach? Beziehungsweise, das wäre meine Frage und das bildet dann auch die Debatte ab, beziehungsweise die fehlende Debatte. Gibt es denn auch einen Plan, wie man diesen Krieg beenden kann? Gibt es denn einen Plan darüber hinaus? Und da ist großes Schweigen in Brüssel. Also es wurde bei dem EU-Gipfel in Zypern tatsächlich dieser 90-Milliarden-Plan gefeiert. Aber es wurde nicht darüber diskutiert, ob die Europäische Union Diplomaten nach Moskau schicken soll, ob sie einen eigenen Friedensplan hat, wie es nach den 2 Jahren weitergeht. Das ist für meine Begriffe eine ganz große Leerstelle und auch ein ganz großes Problem. denn der Krieg eskaliert ja gerade. Das sehen wir ja jeden Tag in den Medien. Und Herr Trump hat gerade andere Probleme. Das erklärt ja selber, das ist jetzt nicht mehr Priorität. Wir kümmern uns jetzt um Iran. Und die Europäer haben aber keine Diplomaten, beziehungsweise können sich nicht darauf einigen, Diplomaten zu schicken. Das heißt, wir haben für den Moment einen Brandherd eingekreist oder wie man das nennen soll, möchte, auch dafür gesorgt, dass die Ukraine überlebensfähig bleibt, dass sie auch nicht pleite geht. Aber wir haben keine echte politische Debatte darüber, wie es eigentlich weitergeht.
Wäre eine ganz kurze Frage an dich in dem Kontext. Wäre denn aus deiner Sicht sowas wie ein EU-Beitritt der Ukraine ein Mittel, eine Möglichkeit, um auch auf diplomatischer Ebene mehr Anstrengungen anzugehen?
Ja, das hat ja miteinander nichts zu tun. Also Frankreich und Italien haben das ja schon gefordert und Frankreich hat es auch schon gemacht, also Diplomaten nach Moskau zu schicken. Die wurden da nicht gerade sehr freundlich aufgenommen, haben auch nicht viel ausrichten können. Da ist möglicherweise auch gar nicht so viel zu erwarten. Aber man kann das ja machen, ohne dass die Ukraine Mitglied ist. Ich meine, die Amerikaner machen es ja auch. Die Türken haben es auch gemacht. Also das ist ja durchaus möglich. Das ist also keine Bedingung dafür. Und ich halte es eher umgekehrt für problematisch, einem Land den Beitritt zu versprechen, das im Krieg ist. Weil bisher war eigentlich die Philosophie der Erweiterung, das ist ja das Thema, also EU-Erweiterung, wir bilden einen Raum des Friedens und des Wohlstandes und der Stabilität in Europa. Wir nehmen nur Länder auf, die eben die Voraussetzungen bieten, dass sie für Frieden, Sicherheit und Stabilität sorgen. Das kann man von der Ukraine ja nun leider im Moment nicht sagen. Und das waren aber auch die Konditionen, die man zum Beispiel den Balkanländern gestellt hat, die deswegen seit 20 Jahren im Wartesaal der EU sitzen. Völlig unverhältnismäßig, völlig unverständlich. Und jetzt will man ausgerechnet ein Land aufnehmen, das im Krieg ist und das keinerlei Anstalten auch zeigt, diesen Krieg zu beenden. Ich meine, Selenskyj hat auf Zypern gerade erklärt, er ist nicht bereit zu irgendwelchen territorialen Zugeständnissen. Das heißt, er geht also auch keinen Schritt auf Russland zu, muss er vielleicht im Moment auch nicht, weil die militärische Lage das erlaubt. Das ist also ein echtes Dilemma. Also einem Land eine Perspektive zu geben des Beitritts, das noch im Krieg ist, selber aber keinerlei Perspektiven zu entwickeln, wie dieser Krieg beendet werden kann, führt im Prinzip, wenn man es jetzt zu Ende denkt, ein bisschen brutal zuspitzt, führt die Europäische Union selbst in diesen Krieg mit Russland. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was immer bisher verkündet wurde. Und da kommen wir vielleicht auch zu einer der Ausgangsfragen hier für die Diskussion. Ist das Projekt gescheitert? Wenn man die Europäische Union als Friedensprojekt begreift, und so wurde es ja lange begriffen, hat ja auch den Friedensnobelpreis bekommen, dann ist es sicherlich gescheitert. Und ich sehe da im Moment auch keine Perspektive der Besserung.
Also, dass ein Ende dieses Krieges, gleich Florian, jetzt im Moment leider noch nicht in Sicht ist, aber wahr ist ja auch, dass der russische Aggressor in Form von Wladimir Putin auch nicht aufgibt oder auch nicht aufhört mit den Bombardierungen. Und das, wie du selbst schon erwähnt hast, Erik, dass wir hören das ja jeden Morgen. Also jeden Morgen wache ich auf mit neuen Meldungen und die sind fürchterlich und viele Menschen sterben. Aber es gibt ja auch auf der anderen Seite keine Verhandlungsbereitschaft. Und dass da jetzt Territorien von der ukrainischen Seite aufgegeben werden müssen, halte ich auch für fraglich. Aber wir führen keine dezidierte Ukraine-Diskussion. Florian, bitte.
Ich wollte auch nur ergänzen, dass Peter Mord ja zum Beispiel auch sich gegen eine beschleunigte EU-Aufnahme der Ukraine ausspricht. Also er sendet schon Signale in beide Richtungen aus. Wohl auch, weil Ungarn schon noch abhängig ist von russischer Energie und unter anderem auch abhängig ist von Brennstäben für sein Atomkraftwerk Paks südlich von Budapest, das ungefähr ein Drittel des ungarischen Stroms produziert und auch gerade ausgebaut wird mit russischem Geld im Übrigen durch Rosatom in Russland. Und ich halte diesen 90 Milliarden Euro Kredit schon für alternativlos im Grunde, weil die Alternative wäre, die Ukraine sich selbst zu überlassen. Und de facto geht ja in wenigen Monaten das Geld aus. Also der Staat wäre nicht mehr funktionsfähig, könnte seine Leistungen nicht mehr erfüllen. Und ja, man kann es schlecht der EU zuschreiben, dass eben Russland die Ukraine überfallen hat. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Nach wie vor, genau, aber dieses 90 Milliarden Paket war schon, auch auf europäischer Ebene, glaube ich, ein wichtiger Fortschritt, den durchzusetzen.
Darf ich da vielleicht nochmal ganz kurz einhaken? Das hat ja auch schon eine längere Vorgeschichte, diese 90 Milliarden. Die waren sicherlich aus finanzieller und militärischer Sicht alternativlos. Aber ursprünglich sollte das ja gar nicht über EU-Schulden finanziert werden, sondern aus dem berühmt-berüchtigten russischen Vermögen. Und das hat nicht ein gewisser Herr Orban verhindert, sondern der belgische Premierminister Bart De Wever, was uns wieder auf den Ausgangspunkt zurückführt. Es ist also nicht so einfach in der Europäischen Union, dass sozusagen der Buhmann Orban weg ist und alles wird gut. De Wever hat sich zwischenzeitlich, ich sitze ja in Belgien, also in Brüssel, in der Hauptstadt Belgiens, nebenbei, weil wir sprechen ja fast nur über die EU oder über die NATO, aber das ist es ja auch noch. Und de Wever hat sich mehrfach geäußert und gesagt, die Russlandpolitik der Europäischen Union ist gescheitert mit Sanktionen. Wir haben jetzt das 20. Sanktionspaket, kommen wir nicht weiter. Wir müssen verhandeln. Wir müssen uns mit den Russen an einen Tisch setzen. Das sagt der Premierminister Belgiens, wo die EU und die NATO in seinem Stadtteil im Europaviertel sitzt. Wird aber beiseite gewischt, wird nicht ernst genommen. Und er ist übrigens da nicht ganz alleine. Wie gesagt, die Franzosen haben es auch gesagt, die Italiener haben es ausgesagt, auch ausdrücklich gefordert. Und nochmal ganz kurz zurück zum Thema Ukraine-Beitritt. Sowohl Deutschland als auch Frankreich, die immer noch mächtigsten Staaten der EU, sind gegen einen schnellen Beitritt. Sie versprechen sich davon auch keinen Frieden und auch keine innere Befriedung, weil die Europäische Union selber ist im Moment überhaupt nicht aufnahmefähig. Da müssten noch einige Reformbaustellen abgearbeitet werden. Und sie sagen, das dauert noch viele Jahre. Das heißt, also dafür gibt es im Moment auch kein Momentum, auch wenn Zelensky das vielleicht anders darstellt.
Vor kurzem waren ja hier in Berlin, kamen ja auch die deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen. Nach über 20 Jahren haben die ja wieder stattgefunden. Der EU-Beitritt war ein Thema, aber wie du auch sagst, es muss erst gegen die Korruption gekämpft werden, Rechtsstaatlichkeit hergestellt werden etc. Also bestimmte Kriterien, die an alle anderen Staaten auch gestellt werden, die müssen erstmal erfüllt werden, was ja auch richtig so ist. Aber trotzdem könnte das auch eine Resilienzperspektive sein, wenn man das so argumentieren würde. Ich würde aber gerne nochmal Anne mit ins Boot holen, weil du berichtest ja nicht nur über Schweden, sondern auch alle anderen skandinavischen Länder, das sind ja doch recht viele, und auch über die baltischen Staaten. Das gehört eigentlich auch noch so halb zu deinem Berichtsgebiet dazu. Und da wird ja sicherlich etwas anders über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Stichwort Bedrohungslage.
Ja, genau, das habe ich jetzt auch mehrfach gedacht. Es geht ja nicht nur darum, der Ukraine zu helfen, sondern es bleibt ja die ganze Zeit auch im europäischen Interesse. Oder das Hauptargument ist ja, Russland kann da nicht einfach machen können, was es will. Weil was kommt danach? Da sind wir dann direkt dahinter. Und gerade in Schweden ist es ja so, also ich bin jetzt seit gut 2 Jahren in Schweden und da ging es gerade los, dass man die Folgen der jetzigen Situation da so richtig bemerkte. Also erstens der NATO-Beitritt, dann großer Alarmismus, wurde als Alarmismus kritisiert von der Regierung, dass auch Schweden angegriffen werden könnte. Also die Schweden selbst wurden mit ins Boot geholt, auch zu begreifen, dass es in der Ukraine nicht nur um die Ukraine selbst geht. Und deswegen finde ich auch, obwohl das ein wirklich schwieriges Wort ist, ich meine das Wort alternativlos, fällt mir aber auch nichts anderes ein zu diesem Paket und den Problemen. Also es gibt keine einfachen Lösungen offensichtlich, sonst hätten wir die schon gefunden. Und ich finde auch nicht, dass das eine neue Frage ist, sondern also noch bevor ich nach Schweden gegangen bin, war ich ja in der Taz als Themenredakteurin, also täglich überlegt, was heute das wichtigste Thema. Und es war eigentlich immer nur die Ukraine und wie könnte man diesen Krieg beenden. Und es gibt offensichtlich keine leichten Antworten darauf. Das ist also einfach die Lage. Und das war das Einzige, wo ich jetzt eben noch dachte, keiner hat mehr Geld. Ja, in der EU nicht. Norwegen hat viel Geld, hat sich aber gerade nochmal geweigert, davon was abzugeben. Aber auf jeden Fall sehe ich auch keine andere Möglichkeit im Moment, solange der Belgier, wie du sagst, gesagt hat, nee, das russische Vermögen darf dafür nicht ausgegeben werden. Also in Schweden und im ganzen Ostseeraum hat sich ja das Gefühl für die Lage doch deutlich geändert. Also man fühlt sich näher dran an oder angreifbarer, verwundbarer. Gerade auch da, wo ich wohne, das ist auch relativ nah an der Ostseeküste. Plötzlich sah ich da eben Kriegsschiffe auf dem Wasser und war einigermaßen verwirrt, weil man dachte, man zieht so nach Schweden aufs Land und alles Problematische
ist. Alles ist schön und alles ist happy.
Yes, und alle Häuser sind rot und es spaziert ein Elch vorbei. Und dann war es stattdessen ein Kriegsschiff auf dem Fluss. Und gerade kürzlich hatten wir so ein Militärmanöver im Ort, was nur so vage angekündigt war. Und es ballerte so richtig direkt da unten die Ecke. So, also das heißt, man hat das Gefühl, wenn es ernst werden würde, dann auch da. Und deswegen gibt es da auch ein Verständnis dafür, warum man solche Dinge tun muss, wie viel Geld ausgeben, was man eigentlich nicht hat.
Du hast ja gerade gesagt, als du noch in der Taz warst, war eigentlich das größte Thema immer die Ukraine. Ich würde auch heute noch sagen, dass es eines der großen Themen ist, die auch Schweden beschäftigt. Was würdest du sagen, sind denn so Themen, die runterfallen in Schweden auch und dann auch auf EU-Ebene?
Also runterfallen jetzt aus, weil man keine Zeit dafür hat oder die vergessen hat, glaube ich jetzt eher nicht so, sondern bewusst weggelassen oder klein gemacht, ist ja gerade bei der jetzigen Regierung der Klimaschutz. Der CO2-Ausstoß ist gestiegen, anstatt zu sinken. Und das wird nicht so für so wichtig gehalten. Ansonsten wird auch gerade in Bezug auf den Iran und die Situation im Nahen Osten war gerade heute Magdalena Andersson im Samstagsinterview des schwedischen öffentlichen Rundfunks und die wurde darauf angesprochen und hat geantwortet, also was das Problem ist oder wie sie da... Also ihre Wahrnehmung war, das größte Problem ist, dass in Schweden jetzt alles teurer wird. Also es wird sich immer sehr darauf bezogen, wie die Menschen in Schweden jetzt darunter leiden. Und naja, aber ich würde schon sagen, dass das Klima ist da eher so das Thema, was am wenigsten breitenpolitisch diskutiert wird und behandelt wird.
Ja, Erik, Stichwort Green Deal.
Ja, das war mal eine schöne Idee, ne? Der Green Deal. Das war das, womit Frau von der Leyen 2019 angetreten ist, beziehungsweise sie ist ja gar nicht angetreten, sie ist ja geschickt worden. Sie ist mit dem Fallschirm abgesprungen, so sagen die, nennen die Franzosen das. Sie wurde also auf eine Mission geschickt von Herrn Macron, nachdem man sich auf den offiziellen Wahlsieger gar nicht einigen konnte und ist dann in der Kommission gelandet, hatte kein Projekt und stand unter Druck, und das müssen wir ja hier auch mal erwähnen, wo wir in Berlin sind und bei der Taz, unter Druck unter anderem einer damals sehr erfolgreichen Klimabewegung und auch sehr offensiven Klimabewegung, die also ausstrahlte bis ins Europaparlament, und das Europaparlament hat gefordert, wir brauchen einen Green Deal. So. Und das hat Frau von der Leyen sich zu eigen gemacht, zur allgemeinen Überraschung. Das war ja nicht unbedingt so ihr Lieblingsthema vorher als Verteidigungsministerin. Und hat versprochen, das wird also ein Projekt wie die Mondlandung, das Apollo-Projekt der Europäischen Union. Und da werden wir also die gesamte Wirtschaft umkrempeln. Und das wird uns nicht nur auf den Mond führen, sondern auch zur wettbewerbsfähigsten und erfolgreichsten Wirtschaftsregion der Welt machen, ne, mit ganz vielen grüner Technologie und so weiter und so fort. Ja, und jetzt, dummerweise, das war 2019, 7 Jahre später, heißt es, wir verlieren die Wettbewerbsfähigkeit, wir verlieren die Green Tech an China und an die USA, wir kommen nicht mehr hinterher. Und das liegt daran, dass es zu viele Regulierungen gibt und wir müssen also Gesetze abbauen. Und ausgerechnet der Green Deal wird jetzt systematisch ausgehöhlt und abgebaut und zurückgebaut. Nicht zuletzt auch unter Druck von Trump aus den USA. Und da bleibt leider nicht mehr so ganz viel übrig. Wir haben es gesehen an dieser Symboldebatte, sage ich jetzt mal, Verbrennerverbot. Das war ja nie ein Verbrennerverbot, aber es wurde dann so benannt. Da ist die Bundesregierung jetzt ja auch schon wieder hinterher, das, was davon noch übrig geblieben ist, weiter abzuschwächen. Wir haben es beim Waldschutz gesehen und wir haben es insbesondere beim Lieferkettengesetz gesehen, wo erstmal das deutsche Gesetz ganz gestrichen wurde. Und jetzt wird das europäische Gesetz auch noch weiter ausgehöhlt. Das sind also kaum noch Unternehmen, die davon betroffen sind. Das ist schon dramatisch, ne? Und das war, wie gesagt, das Vorzeigeprojekt und das größte Projekt von Frau von der Leyen. Und sie selbst hüllt es jetzt aus. Und dann eine letzte Bemerkung, mithilfe rechter Mehrheiten im Europaparlament, die ganz aktiv organisiert werden von CDU, CSU und der Europäischen Volkspartei. Und wo man im Zweifelsfall auch zusammen mit der AfD stimmt. Also das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung im Moment im Europaparlament und in Brüssel, ja.
Darüber hast du ja auch mehrfach ja auch in der Taz geschrieben. Ja. Also von Brandmauer kann überhaupt gar keine Rede mehr sein. Die ist schon längst gefallen. Und in Ungarn, Florian, oder in deinem Berichtsgebiet, das ja deutlich größer ist, hast du ja vorhin schon kurz skizziert, Klimaschutz, Klimakrise, ist das in irgendeiner Form ein Thema?
Kaum. Ungarn vor allem, wie gesagt, importiert sehr viel russisches Öl und Gas. Dass da diversifiziert wird, ja, das verspricht Modi, der will mehr in Windenergie und Solar investieren, aber es wird dauern und ist sicher nicht die Priorität Nummer 1 von ihm. Auch in der Slowakei und Tschechien ist es nicht sehr viel anders. In Tschechien wird er auch auf Atomkraft gesetzt, sehr stark, und es gibt nach wie vor Braunkohle, die verfeuert wird.
Also auch jegliche Art von wirtschaftlicher Innovationskraft, was ja durchaus auch Punkte international bringen könnte, ist gar kein Thema, ist passé.
Es ist für einen Moment, glaube ich, passé. Also es ist echt im Diskurs ziemlich nach unten gerutscht, würde ich sagen, ja.
Als auf dem, was du geschildert hast, Höhepunkt des Green Deal und jetzt machen wir es, das war ja vor Corona und das war vor dem Ukraine-Krieg. Also irgendwie hatte man da Klimasorgen und dann hatte man noch andere Sorgen. Das hängt ja doch irgendwie zusammen, dass gerade der Ukraine-Krieg so nachhaltig, so teuer für alle ist und so unlösbar scheint, dass man plötzlich das als akuter empfindet als die Klimapolitik. Auch wenn es langfristig vielleicht nicht so ist. Also das ist ja doch ein Problem, was da.
Ja, aber das zeigt nur, wie kurzlebig die Zyklen der Politik sind, ne?
Ja, also das war da gerade en vogue.
Ich meine, naja, aber das war auch nicht nur en vogue, also es war nicht nur en vogue, sondern es gab ja tatsächlich eine veritable, auch europaweite Klimabewegung. Greta Thunberg wurde auch damals von der Taz noch geschätzt übrigens, und die hat ihre größten Demonstrationen weder in Schweden noch in Deutschland gemacht, sondern in Brüssel mit Hunderttausenden. Das war wirklich beeindruckend. Und das ging aber ja nicht, das war ja keine Eintagesfliege, sondern das beruht ja natürlich auf dem Klimaabkommen aus Paris. Und das war auch nicht angelegt auf eine Legislaturperiode, sondern bis zum Jahr 2050. Das Ziel hieß ja, bis 2050 werden wir die erste klimaneutrale Wirtschaft der Welt. Und das ist natürlich richtig, was du sagst. Danach kam Corona und danach kam der Krieg und so weiter. Aber diese Perspektive muss man natürlich im Auge behalten, sonst ist man nicht ernst zu nehmen politisch. Und das sage jetzt nicht nur ich als Beobachter, sondern das sagen auch große Unternehmen, weil die brauchen eine Planungssicherheit. Man hat also jede Menge Gesetze auf den Weg gebracht, die jetzt alle wieder abgeräumt werden. Und das sagen auch wiederum viele Unternehmen. Das ist eigentlich schlimmer, als wenn wir an diesen Zielen festhalten würden. Wir erleben die Debatte in Deutschland ja vor allem eben beim sogenannten Verbrennerverbot. Nochmal, da sagen ja auch Autokonzerne, so geht das nicht. Ne? Wir können nicht ständig Hü und Ott machen, wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit. Also es ist schon ein großes Problem, vor allem für eine Union, die sich ursprünglich mal nicht nur als Friedensunion, sondern vor allem auch als Wirtschaftsunion definiert hat.
Die Gleichzeitigkeit der Krisen sorgt offensichtlich für eine extreme Überforderung und Herausforderung.
Die EU sendet also Mixed Signals, um es hier mal abzuschließen, unsere schöne Diskussion. Und noch eine letzte schnelle Blitzrunde zum Schluss. Was würdet ihr denn jetzt sagen? Wir hatten jetzt hier die harten, heartbreaking Themen. Wie sieht der Beziehungsstatus nach unserer Diskussion aus? Ist es kompliziert? Gibt es vielleicht doch noch ein Happy End? Oder sagt ihr, vorbei?
Unsere Liebe zur EU?
Ja.
Unsere persönliche?
Ja.
Also es ist kompliziert. Es geht gar nicht anders. Es war immer kompliziert und es vielleicht nur mit 15 Ländern. Das ist ja aber nicht zu erwarten. Also
wow, Anne, jetzt machst du aber ein Thema auf. Wow, wen willst du da
rauswerfen?
Ich wollte
nur Bezug darauf nehmen, dass Erik gesagt hat, es war leichter, als es nur 15 waren. Das wollte ich nur noch mal anmerken. Aber okay. Ich meine, durchhalten, weitermachen, reden, was soll man anderes tun?
Wie in Beziehung, Communication is key.
Genau. Yes.
Also meine Prognose wäre, es bleibt kompliziert auch. In Tschechien ist André Babiš an der Macht, der auch so ein Wackelkandidat ist. Vizo in der Slowakei sowieso auch. Schweden vielleicht in Zukunft auch schwieriger.
Bulgarien nicht zu vergessen, da hatten wir letztens auch Wahlen. Kleines Land, aber doch auch einfach in der Europäischen Union.
Ja genau, aber es wird, also Orban ist weg, aber die Probleme gehen fürchtlich schon weiter.
Ja, bei mir war es die große Liebe tatsächlich, als ich 2004 nach Brüssel kam. Ich habe tatsächlich an das europäische Projekt, wie auch immer man es definieren mag, also sozusagen altertümlich das alte Projekt, ne, Friedensunion und auch gerne Green Deal geglaubt. Diese Liebe ist aber seit 2015 spätestens erkaltet mit der Griechenland- und Schuldenkrise. Was da gemacht wurde, und dann kamen die Flüchtlinge und so weiter, das hat doch insbesondere auch aus deutscher Seite, ich sage nur Schäuble und der Ausschluss Griechenland, der Grexit, das hat doch so viel Porzellan zerschlagen. Da hat man dann gesehen, dass Prinzipien wichtiger sind als Länder und dass Banken und Geld wichtiger ist als die Menschen. Und seitdem hat die Liebe einen großen Knacks bekommen. Und ich würde sagen, es ist jetzt nur noch eine, für mich ist es, also nicht für mich, ich bin ja nicht mit der EU verheiratet, glücklicherweise.
Glück, ja.
Aber ich glaube, für viele Beteiligte ist es nur noch eine Zweckbeziehung.
Eine Zweckehe. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr hier heute mit uns auf der Bühne saßt. Vielen Dank auch an die technische Leitung, an das ganze TazLab-Orga-Team und an Daniel Fromm und Eva-Lotte Anderia, die in der Redaktion des Fernverbindungspodcasts uns unterstützen.
Wenn ihr Lob, Tadel, Kritik, Hinweise an uns habt, dann könnt ihr uns schreiben und zwar unter fernverbindung@taz.de. Wir sind auch auf allen gängigen Podcast-Portalen zu finden. Ihr könnt uns dort liken und auch gerne weiter verbreiten in den sozialen Medien. Und an dieser Stelle von uns auch nochmal der Appell, guten Journalismus gibt es nicht für umsonst. Auch diesen Podcast nicht, aber alle anderen Taz-Produkte, die wir haben, auch da könnt ihr uns unterstützen über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Das Ganze ist zu finden auf taz.de. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge der Fernverbindung. Bis dahin, alles Gute und kommt gut durch die Woche.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.